So, dann sage ich mal willkommen zum Chaos-Seminar. Ich habe mich ein bisschen motiviert gefühlt, zum einen durch den Vortrag vom Henning letztes Mal, der hat doch so ein bisschen in Richtung Mathematik ging mit seiner Kategorientheorie. Und zum anderen war vor einiger Zeit mal in einem Vortrag von Markus, und ich glaube, du warst auch irgendwie beteiligt, war eine Fourier-Reihe zu sehen. Und da konnte ich irgendwie nicht mehr so richtig an mich halten und hätte nur dieses und jenes erwähnen können. Und habe gedacht, ich erzähle heute mal ein bisschen was über Fourier-Reihe. Und das Beispiel von der Fourier-Reihe, das führt uns dann zur Riemannsche Zeta-Funktion. Und insbesondere werden wir diese Summe da auswerten und ein ganz überraschendes Ergebnis erhalten. Wir werden lauter Dinge machen, die man einem Mathematiker im ersten Semester natürlich verbietet, weil das darf man auf gar keinen Fall tun. Und sowas hat man mir im ersten Semester aufgeboten, obwohl ich Physiker bin. Also Physiker sind da eigentlich ein bisschen legerer. Die sagen sich, naja, also wenn das Richtige rauskommt, wenn man es dann nachmessen kann, dann wird die Mathematik auch gestimmt haben. Aber also divergente Reihe, nee, das geht nicht. Gut. Kommen wir zu der Fourier-Reihe. Ah, ich glaube, ich muss da irgendwie... No. Ah. Also, wir haben so eine Funktionenfolge fn von x, die ist zusammengesetzt als Summe über irgendwelche Kosinus- und Sinusfunktionen und eine Konstante dazu. Man sieht, dass da, also wenn man diese erste Summe sich anguckt, wenn man da sozusagen noch einen nullten Term mit hinzufügen würde, also den bei 0 loslaufen lassen würde, dann hätte man den Cosinus von 0 mal x, Cosinus von 0 ist 1, also hätte man eine Konstante, aber a0 und nicht a0 halbe. Es ist ein bisschen günstiger, die a0 halbe zu nennen. Hat was da damit zu tun, damit man dann alle von diesen ans auf die gleiche Art und Weise ausrechnen kann. Man könnte es auch andersrum machen und sagen, naja gut, ich mach's hier einheitlich und sage a0 plus den Rest, dann müsste man halt a0 entsprechend anders ausrechnen, müssen wir da am Ende die Hälfte noch davon nehmen.
Warum haben wir kein b0?
Brauchen wir nicht, weil eine Konstante reicht und wenn man das Sinus von 0 mal x auswertet, das ist 0. Und dann kannst du da beliebige Konstante davor schreiben. Also du könntest natürlich auch einfach so B0 einführen und das wird halt nie benutzt. Und üblich ist es halt dann hier bei 1 anzufangen, weil, naja, hier spielt es eh keine Rolle, weil der Term 0 wird. Und da hätten wir gerne einen anderen Vorfaktor. Das ist sowieso so ein kleines Artefakt, weil man unbedingt reelle Funktionen haben will. Ich werde nachher noch zeigen, ohne groß darauf einzugehen, dass man das auch mit komplexen Funktionen machen kann. Und dann löst sich das plötzlich alles in Wohlgefallen auf und alle Koeffizienten sehen gleich aus. Ja, und die Frage ist eben, man hat eine Funktion gegeben, f von x, und man sucht Koeffizienten, diese a_n's und b_n's, und wie muss man die wählen, damit diese Funktion, diese vorgegebene Funktion f von x, möglichst gut approximiert. Ja, und da kriegt man also immer die Lösung so mitgeteilt, das sei ja diese Koeffiziente hier. Dieses 1 durch Pi, das da davor steht, das ist so ein komischer Normierungsfaktor, den braucht man, damit es halt stimmt. Hat was damit zu tun, dass diese Funktionen 2π periodisch sind. Man sieht manchmal auch, dass man dieses Pi oder ein Wurzelpi oder wie auch immer in diese Koeffiziente mit hinein integriert. Dann steht dann halt da oben nochmal irgend so ein Vorfaktor mit Wurzelpi. Ja, zweimal Wurzelpi oder Wurzelpi im Quadrat gibt halt 1, gibt halt Pi, ne? Irgendwie sowas. Also man sieht das manchmal auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich habe mir jetzt mal auf die Schreibweise sozusagen festgelegt. Was auch manchmal unterschiedlich ist, ist das Intervall, ob man jetzt hier von minus Pi bis Pi geht oder von 0 bis 2 Pi. Das kann man sich auch ziemlich raussuchen, weil diese ganzen Funktionen, der Cosinus und der Sinus, die sind alle 2 Pi periodisch. Und letztendlich kommt es nur darauf an, dass man halt ein ganzes Intervall nimmt. Ob man jetzt von 0 bis 2 Pi oder von minus Pi bis Pi oder von minus 1,5 Pi bis 3 Pi halbe oder, es ist so, dass es halt 2 Pi lang ist. Gut. Ich finde die von minus Pi bis Pi deswegen besonders schön, weil es eben symmetrisch ist um den Nullpunkt. Und da kann man ein paar Sachen dann viel schneller sehen, als wenn man das jetzt von 0 bis 2 Pi ausrechnet, obwohl natürlich immer das Gleiche rauskommt. Der Unterschied ist auch der, dass die Approximierung von dem f von x durch das fn von x natürlich nur innerhalb von diesem Periodizitätsintervall stattfindet. Weil ist klar, erstens geht die Werte von f von x ja nur innerhalb von dem Intervall überhaupt in die Rechnung ein. Und wenn die da draußen irgendwelche Kapriole schlägt, die Funktion, dann merkt man das an diese Koeffizienten überhaupt gar nicht. Und insofern merkt man es eben auch nicht an dieser Gesamtfunktion fn von x da oben auch nicht. Da steht ja das f von x gar nicht mehr explizit drin, sondern das steckt nur in diese Koeffizienten. Gut. Werden wir nachher noch ein Beispiel sehen. Ich werde die Funktion f von x gleich x in eine Fourier-Reihe entwickeln. Und dann sieht man natürlich, dass die nur innerhalb von minus pi bis pi so ähnlich aussieht wie f von x gleich x. Und außerhalb davon, naja, da wird es dann so ein Sägezahn. Einfach weil die Funktion 2pi periodisch fortgesetzt wird. Und dann treten nur ein paar komische Effekte auf. Aber das sehen wir dann. Also das ist das Problem. Es funktioniert nur in minus Pi bis Pi. Man kann dem ein bisschen abhelfen, wenn man jetzt gerade sagt, also meine Funktion, die geht jetzt aber nicht von minus Pi bis Pi, sondern von, was weiß ich, A bis B. Und ich hätte es trotzdem gerne in der Fourier-Reihe entwickelt. Dann schmeißt man einfach ein paar Konstanten mit in diese Formel rein. Das sieht dann ungefähr so aus. Also da steht jetzt statt dem, jetzt geht's gar nicht mehr, doch, statt dem 2 Pi nx durch b minus a stand da vorher einfach ein nx. Und naja, dieses 2 Pi durch b minus a, das streckt eben dieses Periodizitätsintervall von der Funktion dementsprechend so, dass es auf a bis b periodisch ist. Und genauso dahinter natürlich beim Sinus. Eine Konstante ist immer eine Konstante. Und dieses 1 durch Pi, das da vorne vor diese Integrale stand, wird zu einem 2 durch b minus a. Also wenn b Pi und a minus Pi ist, dann hat man 2 durch 2 Pi, dann sind wir aber wieder bei 1 durch Pi. Also man sieht, das geht schon in die gleiche Richtung, man muss die Konstante halt an die richtige Stelle irgendwie hinschreiben. Häufig nimmt man dann noch so eine Abkürzung dazu und dieses 2 Pi durch B minus A nennt man dann irgendwie K oder so. Also wer irgend so ein E hoch IKX im Kopf hat oder schon mal gehört hat, das kommt da daher. In Wirklichkeit ist das halt einfach so ein geeignetes Periodizitätsintervall und dann ist das irgendwie 2 Pi durch Lambda für die Physiker. Ne? Gibt es Physiker hier? Okay, 2 Pi durch Lambda sagt ihr was, ne? Also da steht 2 Pi durch Lambda, ne? Und Lambda ist halt das Periodizitätsintervall, also die Wellenlänge in dem Fall. Eine andere Variante ist die mit den komplexen Koeffizienten. Man nimmt die Koeffizienten, so wie ich sie gerade gezeigt habe, und zählt sie zum einen zusammen mit so einem i dabei spendiert oder zieht sie voneinander ab mit so einem i dabei spendiert und nimmt die Hälfte. Dann kriegt man neue Koeffizienten, diese cn's. Dafür kriegt man da zwei Typen, nämlich welche mit positivem N und welche mit einem negativen N. Und dann geht die Summe eben nicht mehr von 1 bis unendlich, sondern von minus unendlich bis unendlich. Und das Schöne ist, man hatte dieses a0 halbe vorher. Wenn man a0 halbe steckt, dann da irgendwie drin und da irgendwie drin. Und wenn man die zwei zur 0, der c0 und der c minus 0 geeignet zusammenzählt, dann kommt man gerade auf das a0 halbe. Nein. Jo. Jedenfalls, so kann man also diese komplexe Koeffiziente wählen. Das dann sieht diese Summe so aus, die geht eben von minus n bis n. Und Patrick hat so ein schönes T-Shirt, wo das draufsteht, irgendwie mit e hoch i phi ist gleich Cosinus phi plus i Sinus phi. Oder steht nur das e hoch i pi drauf, ne? Naja gut, aber letztlich beruht es auf dieser Eulerschen Formel, dass eben ein e hoch i, naja, haben wir x ist gleich Cosinus x plus i Sinus x. Und wenn man das eben geeignet benutzt und diese Summe da ausrechnen, dann stellt man fest, und die Koeffiziente einsetzen, dann stellt man fest, das ist genau die gleiche Summe, die man vorher hatte. Hast du da nicht noch einen Radius für den rein? Was ist so ein Radius? Bei der Eulerschen Formel. Achso, ja, du kannst natürlich da irgendein so was davor schreiben.
Ohne die
Klammer. Ne, mit der Klammer. Ja. Naja, das ist letztlich so definiert. Ich meine, du kannst es von mir aus auch über die Potenzreihe definieren. Das ist halt die E-Funktion, ne? Ich meine, die man da auch hinschreibt. Ich meine, das habe ich ja auch nicht definiert. Im Grunde ist es nur eine Schreibweise. Aber es ist halt eine sehr elegante Schreibweise, die eben bewirkt, dass man, weil man ja sozusagen jeden Term für n und für minus n hat, und wenn man die jeweils zusammenzählt, kriegt man die beide, die entsprechende Sinus und Cosinus vom reellen Teil. Boah, noch so ein Ding. Jemine. Kriegt man also vom reellen Teil. Und das a0 halbe, das ist aber deswegen nur halbe, weil es in der Summe auch bloß einmal vorkommt. Ne? Von minus n bis n summiert, dann kommt aber die 0 bloß einmal vor. Und so versteht man auch, warum das irgendwie so eine komische Sonderrolle spielt. Weil in der Schreibweise ist es ganz normal. Ja, und auch von den Integrale hier, die diese Koeffiziente bestimmen, braucht man nur ein. Und wenn man eben das c minus n haben will, dann setzen wir eben hier minus n ein und dann hat man eben e hoch ikx statt e hoch minus iknx. Gut. Aber das wollte ich eigentlich nur so der Vollständigkeit halber, dass das eigentlich das Schönere ist. Ich beschränke mich dann mal aufs Reale. Jetzt gucken wir mal, das habe ich jetzt nur so vom Himmel fallen lassen, wie diese Koeffiziente aussieht. Was ich eigentlich will, ich will das auch mal sehen, dass es sinnvoll ist, warum man diese Koeffiziente so ausrechnet. Es gibt da einen Begriff, der nennt sich Konvergenz im Mittel. Man will ja eigentlich, dass das f von x und das fn von x, dass die gleich werden. Oder möglichst ähnlich. Wenn die gleich sind, dann ist nämlich die Differenz 0. Das Betragsquadrat davon ist immer noch 0. Und wenn man das integriert, dann gibt es nämlich 0. Also wenn die gleich sind, dann hätte man auch die Konvergenz im Mittel geschafft. Aber die Konvergenz im Mittel, die ist ein bisschen schwächer. Weil, wenn die fast überall gleich sind, bis auf ein paar Stellen, dann stimmt das halt immer noch, weil das Integral interessiert sich nicht dafür, dass da ein paar einzelne Stellen dabei sind, wo die unterschiedlich sind. Was nicht funktioniert ist, dass das fn von x und das f von x sich so unterscheidet, dass es an einer Stelle ein bisschen größer ist und an der anderen ein bisschen kleiner. Kann man sich ja vorstellen, ja, dann wendet sich das so gegenseitig raus. Es geht aber nicht, weil man hat hier dieses Betragsquadrat dazwischen. Und das macht ja alle Unterschiede sofort positiv. Betragsquadrat deswegen, also man könnte einfach eine Klammer da setzen und sagen, ich quadriere. Im Reelle ist das das Gleiche, aber wenn man mit komplexen Funktionen arbeitet, und man sieht ja, man hat ja gerade gesehen, es kommt ab und zu vor, dass man solche komplexe Funktionen hat, dann schreibt man mal vorsichtshalber Betragsquadrat.
Kann man sich auch gut vorstellen,
dass so ein Schlauch im vierdimensionalen. Ja, der Marco stellt sich sehr gut den Schlauch im vierdimensionalen vor. Was für ein Schlauch?
Im vierdimensionalen, also so ein Schlauch halt.
Ein Schlauch, ja, und was? Ja, mag sein, aber das sind eher exotische Fälle, oder? Also für mich als Physiker sind es exotische Fälle. Ja, also die Anmerkung war, dass man Funktionen konstruieren kann und fn dazu findet und die konvergieren nirgendwo gegeneinander, also die sind überall ungleich. Und trotzdem stimmt diese Konvergenz im Mittel. Für mich mag sein, dass Mathematiker sowas findet. Ja. Ja. Also im Mittel ist eine schwächere Forderung als wie punktweise Konvergenz. Das Schöne ist, wenn man diese Formel so nimmt und sich mal überlegt und einfach mal dieses Integral da ausrechnet, dann kann man sogar diese Koeffizienten einfach mal sehen, dass die tatsächlich so als diese Integrale rauskommen. Machen wir das mal, wenn man dieses Integral ausrechnet. Also ich habe jetzt einfach diese Betragsstriche hier als eine Klammer interpretiert und gesagt, naja, ich rechne das mal aus, fn Quadrat, das steht da. Das da im Quadrat, das steht da, minus 2 mal das und habe das Ganze unter extra Integrale geschrieben. Ist noch nichts Großes passiert. Also das ist hier dieses Integral da oben. Ja, und jetzt versuche ich das mal auszurechnen. Ich hatte ja dieses fn, das war ja so eine Summe. Fn gleich a 0 halbe plus Summe a n Cosinus nx plus eine Summe b n Sinus nx. Ja, wenn man das jetzt quadriert und dann von minus pi bis pi integriert, naja, dann muss man halt auch wieder so jeweils die einzelne quadriere und ganz viele doppelte Produkte bilden. Wenn man die einzelne quadriert und die Integrale dazu ausrechnet, dann muss man, naja, das Integral über eine Konstante ausrechnen, das ist nicht so schwierig. Da kommt einfach die Länge vom Integrationsintervall raus, das ist die 2π ganz vorne, mal den Koeffizienten hier quadriert. Wenn man die andere Integrale ausrechnet, wo jeweils einer von denen hier quadriert wird, dann muss man aber ausrechnen, das Integral über Cosinus Quadrat nx dx über eine Periode von minus pi bis pi. Und wenn man das rausmacht, dann kriegt man gerade pi raus. Und beim Sinus Quadrat ist es ähnlich. Also das sind sozusagen die Anteile von den Termen, die man nur, wo einer auf sich selber trifft im Quadrat. Jetzt kommen da die ganze doppelte Produkte. Also plus 2 mal das mal einer von denen, plus 2 mal das mal einer von denen, plus 2 mal das einer von denen, mal einer von denen, mal einer von denen, plus 2 mal einer von denen, mal ein anderer von denen und so weiter und so weiter. Die Integrale gäbe aber alle 0. Weil, naja, also Cosinus nx mal Cosinus mx über eine ganze Periode integriert, das mändelt sich halt gerade so raus, weil da immer gleich viel positive wie negative Anteile dran sind. Das wollte ich dann später noch erzählen, ja. Der Markus sagt gerade, es sei eine Orthonormalbasis. Also man sagt auch, diese Funktion bildet sowas wie einen Vektorraum und in diesem Vektorraum sind die eben orthonormierte Basis, wie man das aus dem R3 oder sowas kennt, dass man eben irgendwie so einen Einheitsvektor in X-Richtung, in Y-Richtung und in Z-Richtung hat und wenn man sie quadriert, kommt gerade 1 raus, aber wenn man es mit einem anderen multipliziert, die steht gerade senkrecht drauf. Naja, aber dieses gerade senkrecht draufstehe heißt halt in dem Fall, dass das Integral 0 ist, weil man da das Skalarprodukt in diesem Funktionenraum über so ein Skalarprodukt definiert, über ein Integral definiert. So. Im Grunde, es ist sehr schön, dass man sowas machen kann, weil da verwendet man dann diese ganzen Sätze aus der Vektorrechnung und ja, das viele Ergebnisse fallen dabei so ab, dass man denkt, ja, also ist ja eigentlich ganz einfach. Aber wenn man es dann wirklich nachweisen will, dann tut man sich doch ein bisschen schwer. Aber mein Mathe-Prof nannte das damals, wie nannte das? Hat es einen netten Begriff dafür gehabt. Soft-Algebra oder irgendwie so ähnlich hat er es genannt. Also indem man halt einfach die Sätze aus der Vektorrechnung nimmt und naja, das sind ja alles Vektoren und das passt dann schon und dann kann man das so ausrechnen. Also der Teil hier, das war jetzt dieses erste Integral. Eben weil ganz viele Integrale hier null werden und nur die, wo da die Funktionen auf sich selber treffen und quadriert werden. Und deswegen steht hier überall dann diese Quadrate. Ne? Gut, und nicht irgendwie so Produkte von an mal bm oder irgend sowas. Bei denen von, wo ein Sinus auf irgendwas trifft, auf einen Cosinus oder auf eine Konstante, da sieht man es besonders einfach, weil der Sinus ist eine ungerade Funktion. Und den multipliziert mit einer geraden Funktion, also mit einer Funktion, die symmetrisch ist zur Y-Achse, während der Sinus ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Da gibt es Integral über so ein symmetrisches Intervall wie von minus Pi bis Pi, nämlich immer 0. Das ist wie wenn man die Funktion x integriert von minus Pi bis Pi. Also ich habe gleich viel Anteil unter der Y-Achse, nee, X-Achse, wie über der X-Achse. Gut, den zweiten Teil lasse ich einfach mal stehen und den dritten Teil, den lasse ich fast stehen, ich habe nur das Fn eingesetzt. Also das hier ist zwar ein relativ großer Ausdruck, aber es ist eigentlich nur, dass da ein bisschen anders hingeschrieben. Ja, und wenn ich jetzt möchte, dass die Koeffiziente an und bn möglichst gut diese Funktion f von x approximiert, dann will ich natürlich, dass dieses Integral hier ein Minimum annimmt. Jetzt habe ich hier eine Funktion von ganz viele Variablen, nämlich diese a_n's und b_n's. Und wenn ich eine Funktion von ganz viele Variablen habe und will, dass die ein Minimum annimmt in diesem hyperdimensionalen Raum, in dem Fall unendlich dimensional, dann muss ich einfach nach diese Koeffizienten differenzieren und muss das Ergebnis 0 setzen. Für die Puristen müsste man dann natürlich noch prüfen, ob es da wirklich ein Minimum und ein zufälliger Maximum ist oder so. Aber naja, wenn ich bloß eure Lösung rauskriege, dann wird es hoffentlich das Minimum gewesen sein. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Ah, richtig, in dem Fall ist groß n-dimensional, ja. Du hast recht. Aber ich lasse ja n irgendwann gegen unendlich gehen. Gut, jetzt wie muss ich also diese Koeffiziente ausrechnen? Ich rechne einfach mal einen aus. Das würde aber genügen und die andere geht zu analog. Ne? Ich rechne mal aus, wie sieht denn der Koeffizient A7 aus? Dazu muss ich dieses Ding hier nach A7 differenzieren. Jetzt ist die Frage, das da vorne nach A7 differenziert, das ist eine Konstante, das gibt 0. Dass die Summe da hinten nach A7 differenziert, das ist eine Konstante, das gibt 0. Das Einzige, was einen Beitrag gibt, ist der Term von der Summe, wo n gleich 7 ist. Da muss ich also A7 im Quadrat differenzieren und das Ganze mit Pi multipliziere. Also da steht dann Pi mal A7 Quadrat differenziert nach A7 gibt 2 mal A7. Dann differenziere ich das hier nach A7, gibt 0. Dann differenziere ich das da unten nach A7. Ja, da bleibt eigentlich auch nur der Term übrig, wo hier n gleich 7 ist und das dahinter, das ist alles nicht von A7 abhängig und das da ist nicht von A7 abhängig. Ich ziehe das nämlich in das Integral rein, differenziere da alles rum. Es bleibt nur übrig minus 2 mal das Integral von minus Pi bis Pi. Und da haben wir A7 Cosinus 7x f von x dx. Das ist irgendwie das, was übrig bleibt. Und das muss ich 0 setzen. Ich setze das 0. Nein. Also das Minus habe ich schon mitgenommen. Ich habe gesagt, ich nehme das hier. Ja? Ich habe schon differenziert. Aber eins habe ich nicht beachtet. Also ich habe hier ein A7 Cosinus 7x. Ich differenziere nach A7. Dann fällt natürlich das da weg. Also ich mache da mal eine Klammer drumherum. Okay? Nee? 7x. Weil da steht ja Summe n gleich 1 bis groß n. An Cosinus nx. Und jetzt nehme ich da davon der siebte Term. Der heißt A7 Cosinus 7x. Und den differenziere ich nach A7. Dann gibt Cosinus 7x. Ja.
Muss ich das Ding dann nicht noch nachdifferenzieren?
Nach was? Nee, nee, ich differenziere ja nicht nach dem da drin, sondern nach dem, was da davor steht. Nach dem AN. Nach dem A7 differenziere ich. Und das ist halt eine Konstante. Ne? Naja, und wenn das gleich 0 ist, dann kann ich nach A7 auflösen. A7 ist gleich das Integral von minus Pi bis Pi, Cosinus 7x dx. Und jetzt gucken wir mal, die 2 fällt raus, das Minus fällt raus, weil ich es auf die andere Seite gebracht habe. Und ja, da vorne steht noch A7 mal Pi, ich dividiere durch Pi, also steht da ein A1 durch Pi davor. Und das ist genau das, was ich vorher für AN gesagt habe. Nämlich, es ist 1 durch Pi mal Integral Cosinus nx dx. Ne? Und so kann man das nämlich für alle anderen Koeffizienten genauso machen. Also es kommt da tatsächlich raus, indem man da einfach die Ableitung bildet und 0 setzt. Das wird einem selten gezeigt, obwohl es eigentlich nicht schwierig ist. Fand ich mal ganz erhellend, dass man das so an dem Ding einfach sehen kann. Es ist natürlich, sagen wir mal so, für die Semester, wo es normalerweise behandelt wird, die fallen ja schon tot um, wenn sie das hier sehen. Aber das habe ich jetzt euch einfach mal zugemutet. Und wenn man es dann mal tatsächlich ausrechnet, es fällt immer irgendwo ein Pi oder irgendwas Komisches, weil irgendwas verschlampt man dabei. Aber es passt. Computeralgebra-Programme helfen da weiter, ja. Aber weißt du, wenn man es mal selber sehen will, muss man es auch mal selber rechnen. Dass Computeralgebra-Programme das rauskriegen, das mag sein. Gut. Also das war das eine, wenn man diese Koeffizienten so tatsächlich, dass man die tatsächlich so rauskriegt, indem man das minimiert. Das andere ist, wenn man diese Koeffizienten jetzt tatsächlich so hat, dann kann man natürlich hier unter in der unteren Summe mal ja, dieses f von x da rein multipliziere und das Integral da reinziehe und dann kriegt man da so ein Integral Cosinus irgendwas x mal f von x dx, was aber gerade wieder den Koeffizienten an reproduziert. Das heißt, hier steht nichts anderes als, naja, Summe an Quadrat und Summe bn Quadrat, weil das bn steht da davor und das Sinus x, f von x und das Integral, das gibt es einmal wieder so ein Koeffizienten, darum gibt es immer ein Quadrat. Und auch das a0 halbe da vorne reproduziert sich geeignet, wenn man nämlich diesen Koeffizienten a0, das war ja 1 durch Pi mal Integral über 1 dx, naja, Cosinus 0x und so, ne? Hat man ja extra so gemacht, dass die einheitlich da ausgerechnet wird. Dann kriegt man hier a0 Quadrat halbe und mit dem auf was wollte ich jetzt raus? Ne, mal 2pi dann natürlich noch. Genau, a0 Quadrat halbe mal 2pi, ne, mal pi. Und letztendlich stellt man fest, dass der Term hier unten gerade minus 2 mal der Term hier oben ist. Irgendwie geht der Laserpointer auch nur manchmal. Ja. Jedenfalls kann man dieses ganze Ding jetzt nochmal umschreiben und sagen, okay, ich lasse den untersten Term weg, dafür mache ich an der obersten ein Minuszeichen dran. Also Klammer drumherum und ein Minuszeichen dran. Und dann stimmt es auch wieder. Ja, und jetzt will ich ja nicht bloß, dass das minimiert wird, wie wenn ich meine Koeffiziente ausrechne, sondern ich will, dass es gegen 0 geht. Und wenn es gegen 0 geht und da ein positiver und ein negativer Term steht, also der positive, das war das Integral, und der negative war der oberste und der unterste zusammen, der so aussieht, dann wieder oberste und mit einem Minuszeichen, dann müssen die beide offensichtlich gleich sein. Ja, und das nennt man Formel von Parseval, dass einfach dieses Integral gleich dieser Summe über die quadrierte Koeffiziente ist. Für einen Physiker ist die Formel von Parseval sowas wie Energieerhaltung. Weil es darf ja keine Rolle spielen, ob die Energie jetzt über alle Zeiten oder über alle Frequenzen aufaddiert wird. Naja, also Zeit im Sinne von, also x wäre jetzt eine Zeit, ne? Und die verschiedene Frequenzen, die da drin stecken, die stecken natürlich in diese Koeffiziente, das nennt man auch das Spektrum. Und naja, sowas wie die quadrierte Funktion integriert über ein Intervall, das ist sowas wie eine Energie. Ja, ja, das sind quadratintegrable Funktionen. Also wenn das mit den Fourier-Reihe alles funktioniert, dann funktioniert das mit dem Parseval. Im Grunde. Ne? Natürlich, wenn diese Funktionen hier divergieren, dann kann alles Mögliche passieren. Und wenn die Funktion quadratintegrabel ist, weil sie irgendwelche komische Polstelle hat oder sowas, dann funktioniert es halt auch nicht.
Tatsächlich.
Ja, ich wiederhole es kurz für die Kamera. Marco meint, die Physiker hätten die temperierte Distributionen erfunden und später hätte die Mathematiker dann eine entsprechende Distributionentheorie nachgeschoben, aber naja, also wenn es funktioniert, dann rechnet die Physiker da halt schon mal vorher damit. Also ich mache mir da auch wenig Gedanken. Aber manchmal, also sagen wir so, wenn es nicht funktioniert, dann sollte man sich Gedanken machen und lieber einen Mathematiker fragen. Wie statt f von x die Ableitungsfunktion, also, das f' von x, oder?
Nee, statt f, also anstatt der Funktion, genau den Ableitungsoperator können wir da rein.
Ach so, ja.
Delta Strich zum Beispiel reinschreiben, das wird funktionieren.
Okay, also man kann da lustige Dinge machen, aber muss nicht unbedingt sein. Gut. Machen wir mal ein Beispiel. F von x gleich x. Schauen wir uns die Koeffiziente a n an. Da muss man ausrechnen, das Integral x mal Cosinus nx dx. X ist eine punktsymmetrische Funktion, eine ungerade Funktion. Ist euch der Begriff ungerade Funktion geläufig? Also der war für mich an der Uni neu, in der Schule hieß das immer punktsymmetrisch. Aber das ist das Gleiche. Der Cosinus ist eine gerade Funktion, aber wenn man da noch n hineinsteckt, das bleibt eine gerade Funktion. Also wenn man es an der Stelle minus x auswertet, kommt das gleiche, wie wenn man es an der Stelle x auswertet.
Also vielleicht, was lustig ist, eine Parabel ist eine gerade Funktion.
Ja.
Obwohl sie gebogen ist.
Genau, eine Parabel ist eine gerade Funktion, obwohl sie gebogen ist. Also die meisten gerade Funktionen sind ziemlich gebogen. Gerade Funktionen, die gerade sind, sind eine Konstante. Aber das ist jetzt Wortspitzfindigkeit im Grunde. Obwohl so Witze entstehen. Also eine meiner Motivationen war jetzt nicht nur das eure Chaos-Seminare hier, die da dieses Thema gemacht haben, sondern ich habe mir so ein paar Videos angeguckt von Numberphile, nennt sich das. Und da gibt es auch einen, wo sie Witze erklären. Und zwar so Mathematikerwitze. Irgendjemand hat mal so ein T-Shirt gehabt. Es gibt 1-0 Arten von Leuten. Gibt es eine schöne Erweiterung. Solche, die Binärsystem verstehen, solche, die Binärsystem nicht verstehen und die, die nicht damit gerechnet haben, dass es ein Witz in Basis 3 ist. Weil 1-0 in Basis 3 ist nämlich 3. Und sie haben dann gemeint, es gäbe da eine ganze Klasse von Witzen für jedes beliebige N. Gut. Kommen wir zurück zu unserer Integrale. Das andere, was man ausrechnen muss, ist das Integral x Sinus nx dx. Damit man auch sehen kann, dass ich integrieren kann, versuche ich mich da mal dran. Also, ich will ausrechnen, Integral minus Pi bis Pi, x Sinus nx dx. Weil dann stellt man nicht fest, dass das da oben gar nicht stimmt. Hab mich vertan, hab's erst halb Mittag irgendwie gemerkt. Partielle Integration, wer kennt's nicht? Kennt alle sehr schön. Also ich muss eins davon ableiten, das ist das x, da kommt eine 1 raus und ich muss das andere davon integrieren, Sinus nx. Da kommt irgendwas mit Cosinus nx dabei raus. Wenn ich Cosinus nx differenziere würde, dann würde ich n mal, also muss ich dann noch ein 1 durch n davor spendieren. Und der Cosinus abgeleitet gibt ein Minus Sinus, also muss ich noch ein Minuszeichen spendieren. Und dann muss ich ausrechnen, das da mal dem hier, also x, ne, Minus x durch n Cosinus nx von Minus. minus Pi bis Pi minus das Integral von minus Pi bis Pi über das hier mal das hier. Das Minuszeichen spendiere ich so. 1 durch n Cosinus nx dx. Ja, das Integral über einen Cosinus über eine ganze Periode ist natürlich 0. Bleibt also das da vorne übrig. Da muss ich einsetzen. Minus Pi durch n Cosinus n Pi plus Pi durch n. Also plus, weil ich muss die untere Grenze abziehen. Und mit dem Minus gibt es ein Plus. Cosinus. Ja, und jetzt minus n mal Pi. Aber Cosinus haben wir ja gesagt, ist eine gerade Funktion. Also steht da auch n mal Pi. Was ist passiert? Das ist 0. Wo stimmt es nicht? Ich setze ja minus Pi da ein, also gibt es dann doch wieder ein Minus. Aha. Okay? Also einmal gibt es ein Minus deswegen, weil ich muss die untere Grenze abziehen. Dann gibt es ein Minus, weil da ein Minus steht. Und dann gibt es noch ein drittes Minus, weil ich für das x ein Minus Pi einsetze. Also insgesamt Minus. Kommt also raus, minus 2pi durch n. Und jetzt, was ist Cosinus n mal Pi? Cosinus bei Pi ist minus 1. Bei 2pi ist er plus 1 und so weiter. Also ist das minus 1 hoch n. Was haben wir gesagt? Bei n gleich 1 ist es minus 1, bei n gleich 2 ist es plus 1 und so weiter. Okay, stimmt. Kommt also insgesamt raus, minus 2pi durch n, ne, das Minus wollte ich gerade integrieren hier, minus 1 hoch n plus 1. Ja, und jetzt muss ich ja nicht das Integral ausrechnen, sondern 1 durch Pi mal das Integral, dann fällt das hier weg. Dann bleibt übrig 2 mal minus 1 hoch n plus 1 durch n, also gerade das Negative von dem, was da oben steht.
Aber minus 1 hoch,
achso,
ja, das Negative, ja.
Genau. Macht nicht viel aus, weil, naja, ich habe die richtige Funktion hinterher eingesetzt und hätte ja gemerkt, dass meine Funktion gegen minus x geht anstatt gegen plus x. Was irgendwie da habe ich es nicht richtig hingeschrieben. Ja, und dann habe ich mal ein GNU-Blatt genommen und mit 3 und mit 5 Terme hier angefangen zu plotten. Also nur die erste 5 Terme von dieser Summe, von dem Fn. Und man sieht schon, das ist eigentlich relativ gut hier, dass das hier f von x gleich x ist, so von da bis da, ne? Also da ist die 0, ne? Da ist die 0, das ist 0, das ist auch ganz gut. Ist ja logisch, dass es da 0 sein muss, weil die Cosinus-Terme waren alle 0 und der Sinus gibt immer 0 bei 0. Also der Punkt stimmt schon mal exakt. Und da in der Nähe, da stimmt es auch ganz gut. Naja, und wenn man ein bisschen weiter wegkommt von der 0, dann sieht es halt ein bisschen seltsam aus, aber mit 3 und 5 Termen kann man noch nicht so allzu viel erwarten. Was man in dem Bild auch gut sieht, ist, dass die Funktion f von x gleich x natürlich nur in diesem Periodizitätsintervall von minus Pi bis Pi stimmt und außerhalb ist es nämlich was völlig anderes als wie x, da ist es eben dieses x periodisch fortgesetzt. Ich habe dann mal noch einen genaueren Plot gemacht, habe mal da so ein Stück rausgegriffen, sodass man die Periodizität nicht mehr sieht, aber dass man mal ein bisschen besser sieht. Ja. Also da sieht man irgendwie, da irgendwo ist Pi, ja, da hört es natürlich auf, da oben. Und dann geht es da irgendwie mit der Periodizität natürlich weiter. Das Grüne sind 7 Terme, das Blaue sind, glaube ich, 15 oder sowas. So viel, wie ich halt Lust gehabt habe, irgendwie Jens Knobloh reinzuschreiben. Und dann irgendwann gesagt, naja, okay, viel genauer will es eigentlich niemand wissen. Das sieht hier aber einen schönen Effekt. In dem Bereich, wo man sozusagen innerhalb von dem Periodizitätsintervall ist, da schmiegt sich natürlich die blaue Kurve besser an. Also das rote wäre das X, das wäre sozusagen das Exakte. Und ja, also gerade so hier, da an dem Buckel, da sieht man, das ist ein bisschen näher dran an dem X und auch hier überall. Ne? Das ist jetzt bloß gerade, ich glaube, im einen Fall eine gerade Anzahl von Terme und im anderen gerade eine ungerade Anzahl von Terme. Und da ist ja dieses minus 1 hoch n drin. Da müsste es immer drunter statt drüber. Ich hätte es vielleicht anders machen sollen, dass die beide auf der gleichen Seite jeweils sind. Aber ich glaube, so richtig kriegt man es eh nicht hin, weil sie andere Periode drin haben in dieser Schwingung um das X herum. Aber man sieht eins ganz schön, nämlich so am Rande, da gibt es so einen großen Überschwinger und der wird sogar noch schlimmer, wenn man mehr Terme mitnimmt. Man sieht, das Blaue ist dann noch höher als wie das Grüne, obwohl es eigentlich ja beides ein bisschen tiefer sein sollte, da wo das Rote läuft. Sorry, die Farbeblinde hat verloren. Ich sehe schon wieder Markus, was ich hingrenzt. Blau, Rot, Grün. Welche Farben meint er? Das Ungestrichelte ist das Rote, Markus. Das Gerade, genau. Das ist das X. Das nennt man auch das Gibbsche Phänomen. Oder auch ein Überschwinger. Es hat was damit zu tun, dass hier eine Funktionenfolge gegen eine Funktion konvergieren soll. Und immer wenn man Funktionenfolge hat, da gibt es einen Begriff, der nennt sich gleichmäßige Konvergenz. Das ist meistens eigentlich, kriegt man das immer so erzählt, ja, dies konvergiert gleichmäßig und jenes konvergiert gleichmäßig. Bei Potenzreihe erzählt man das immer und man denkt sich immer, ja und, interessiert mich das eigentlich nicht. Und an der Stelle wird es aber plötzlich interessant, weil da konvergiert sie aber nicht gleichmäßig und das erzeugt diesen Überschwinger. Der kriegt sozusagen im Grenzfall, also wenn man ganz, ganz, ganz viele Terme mitnimmt, dann geht der gegen feste Größe, verschiebt sich immer weiter nach rechts, wird immer spitzer, aber es bleibt so eine Spitze übrig. Und die wird, je mehr Terme man mitnimmt, wird sie größer, aber geht gegen einen konstanten Wert sozusagen. Und das ist sozusagen das Überbleibsel von dem, dass eben da dieses Periodizitätsintervall endet und dass da einfach gar nicht mehr weitergehen kann. Und ich meine, schön wäre es natürlich, wenn man sowas hätte wie es konvergiert tatsächlich gegen sowas und geht dann da wieder so weiter. Und naja, die Frage ist halt, gegen was soll es an der Stelle konvergieren? Vielleicht gegen irgendwas da in der Mitte oder so. Das funktioniert schon manchmal mit solchen Fourier-Reihe, aber der Überschwinger, der bleibt einfach. Gut. Speziell Markus, weil da ihr mal den Vortrag dazu gehabt habt, ist das so in deinem Sinne, magst du noch was wissen dazu?
Wenn die Herleitung schon so einfach gewesen wäre, hätte ich die ganz genau alleine machen können ohne
Vorbereitung. Ja, weißt, im Studium, da muss man sich ja erstmal dran gewöhnen. Und außerdem geht es dann ein bisschen schneller wie bei mir meistens, weil ja, man kann das geschwind hinschreiben, dann kann man schon zum nächsten Thema übergehen und nur 3 Beispiele mehr rechnen. Weil die Beispiele sind eigentlich das, die diese Fourier-Reihe dann auch leben lassen. Weil, also speziell, wenn man sich mit einer komplexen Fourier-Reihe beschäftigt und dann mal anguckt, wie sieht denn dieses Spektrum aus, je nachdem, wie die Funktion ist, ob es eine gerade oder ungerade Funktion ist, welchen Einfluss hat es überhaupt, dass es eine reelle Funktion ist auf das Spektrum und so. Da kann man viele schöne Sachen machen, das lasse ich halt alles weg, weil ich will nur zu anderen lustigen Sachen kommen und mich nicht ewig mit Fourier-Reihe aufhalten. Aber das mit dem Überschwinger, das wollte ich einfach nur erzählt haben. Vielleicht noch zum Begriff gleichmäßige Konvergenz. Das vergisst man meistens sofort wieder, weil das will ja eh niemand wissen und meistens ist es ja uninteressant. Aber an der Stelle, wie gesagt, spielt es eine Rolle. Es hat was damit zu tun, wie man eigentlich Konvergenz überhaupt definiert. Konvergenz definiert man eigentlich für Folge. Und zwar für Folge von Zahlen. Ja, da gibt es irgendwie ein, für jedes Epsilon größer 0 existiert irgendein N, sodass, oder ein N0, sodass für alle N größer als dieses N0 der Abstand zum Grenzwert kleiner ist als Epsilon. Und so macht man das halt mit dieser Funktionenfolge auch. Ja, für jedes Epsilon größer 0 existiert irgendein Groß N0, sodass für alle Groß N dieses Fn, das man hier habt, vom Abstand her der Abstand betragsmäßig kleiner ist als irgendein Epsilon. Aber an der Stelle kann aber dieses N0 nicht nur von Epsilon abhängen, wie es das normalerweise tut, sondern auch von dem Wert x, je nachdem, wo man sich befindet in der Funktion. Und gleichmäßige Konvergenz heißt einfach nur, dass man ein N0 findet, das nicht von x abhängt. Ja, das halt für alle gilt. Dann hat man gleichmäßige Konvergenz. Da man das hier nicht hat, funktioniert das jetzt eben nicht mit der gleichmäßigen Konvergenz. Also es hängt einfach davon ab, wo man sich befindet. Und es ist auch irgendwo verständlich, dass wenn es da einen Sprung macht und die Funktion plötzlich nicht mehr die Funktion eigentlich ist, sondern plötzlich irgendwo anders weitergeht, weil sie aber periodisch sein muss, dass es dann am Rand von diesem Periodizitätsintervall schief geht. Kann man eigentlich schon einsehen. Interessant ist, dass wenn man solche ähnliche Dinge macht und dieser Sprung in der Funktion nicht am Rand vom Periodizitätsintervall ist, sondern mit da drin, dann gibt es auch so ein Phänomen. Also da geht halt auch die nicht gleichmäßige Konvergenz flöter, einfach durch den Sprung. Und das lernt man auch vielleicht ab und zu mal in Mathe, dass wenn man gleichmäßige Konvergenz hat bei Funktionenfolge, dass dann die Grenzfunktion stetig ist. Naja, und wenn sie von vornherein nicht stetig ist, dann kann man auch gleichmäßige Konvergenz erwarten. Gut. Gucken wir uns mal an, wie der Parseval aussieht für dieses Beispiel. Parseval-Gleichung hatten wir vorher, das war die Summe von den Koeffizienten im Quadrat. Mal Pi ist gleich das Integral über das Quadrat von dieser Funktion. Ja, das habe ich jetzt einfach mal ausgerechnet. Und da macht es jetzt auch nichts, dass da der Faktor minus 1 fehlt, weil ich quadriere es ja und dann fallen alle Minus hier unter den Tisch. Und wenn man diese ganze Konstante mal so ein bisschen sortiert, da hat man irgendwie eine 2, die wird quadriert, gibt ein 4, das Pi, das steht eh schon da, und dann muss man das Integral dahinter ausrechnen über x Quadrat, gibt x hoch 3 Drittel von minus Pi bis Pi, gibt natürlich 2 mal, weil ich muss ja untere Grenze und obere Grenze, und es gibt wieder mit Plus, weil es wird mit Minus eingesetzt und wieder abzogen, ne? So wie ich es ja vorher irgendwie gehabt habe. Und dann gibt es 2 Pi hoch 3 Drittel und dann kann man nur mal nach dieser Summe da mal auflösen und kriegt raus einen Wert für diese Summe, dass das Pi Quadrat Sechstel ist. Das ist das zunächst mal erstaunlich. Ja. Also hätte man jetzt nicht gedacht, warum hat so eine komische Summe was mit Pi zu tun. Und solche Probleme hat sich der Herr Euler auch gestellt vor einigen hundert Jahren in Basel. Das nennt man auch, das wäre ja das Basler Problem, und der Euler hat es gelöst. Er hat es zwar nicht mit dem Parseval Fourier-Reihe gemacht, sondern irgendwie mit anderen komischen Funktionen, die er in Reihe entwickelt hat und dann irgendwas Geeignetes dafür eingesetzt. Aber hat er aber auch Pi Quadrat Sechstel rausgekriegt. Die Mathematiker, die haben eine Funktion eingeführt, die nennt sich Zeta-Funktion oder auch Riemannsche Zeta-Funktion. Und wenn man die an der Stelle 2 auswertet, dann kommt man gerade auf diese Summe, deswegen steht da vorne so ein komischer Haken, das ist ein griechisches Zeta. Und auf diese griechische, auf diese Riemannsche Zeta-Funktion, ich wollte schon griechische Zeta-Funktion sagen, möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Also Zeta von 2 wissen wir schon mal, das können wir uns merken, Pi Quadrat Sechstel brauchen wir später noch. Die ist einfach so definiert, Zeta von S ist diese Summe 1 durch n hoch S. Also wir hatten gerade S gleich 2, ne? Summe 1 durch n Quadrat. Komme ich noch dazu. Die Zeta-Funktion ist tatsächlich auch für negative S definiert, das ist sogar für komplexe S definiert. Und die Mathematiker lieben diese Zeta-Funktion oder hassen sie, je nachdem, weil die hat auch was mit Zahlentheorie zu tun, und zwar mit Primzahlen. Ich habe dann so eine kleine Formel mitgebracht, die zeigt, dass es tatsächlich was mit Primzahlen zu tun hat, ohne dass ich die Formel jetzt beweisen möchte oder auch nur irgendwas damit ausrechnen möchte, aber man sieht, es hat was mit Primzahlen zu tun. Es hat noch ein bisschen mehr mit Primzahlen zu tun. Und deswegen ist es eine sehr heiß diskutierte Funktion bei der Mathematiker heutzutage. Der Herr Riemann hat tatsächlich einmal ein Paper veröffentlicht über Zahlentheorie, nämlich das mit seiner Riemannsche Zeta-Funktion. Ich glaube, wenn der noch mehr über Zahlentheorie gemacht hat, die Zahlentheoretiker würden wahnsinnig werden. Weil die knappert noch heute an diesem Zeug. Insbesondere gibt es ein sogenanntes Millennium-Problem. Da kommen wir noch dazu. Also das ist diese Zeta-Funktion. Ja, und da kann man mal ein paar Werte ausrechnen. Also Zeta von 2, das haben wir schon gesehen, bis Pi Quadrat Sechstel. Zeta von 4 habe ich mal ausgerechnet. Da habe ich ein spezielles Integral ausgewertet, das mit dem Planck'schen Strahlungsgesetz zu tun hat. Jeder Physiker, der irgendwie mal eine Übungsaufgabe zum Planck'schen Strahlungsgesetz gemacht hat, ist da wahrscheinlich schon mal drüber gestolpert, und meistens lautet die Lösung dann einfach, naja, dieses Integral, das schlägt mir irgendwo nach. Aber man kann das auch tatsächlich mal selber ausrechnen, und das habe ich mal getan, findet man im Netz. Und da kommt dann Pi hoch 94stel raus. Tatsächlich kann man für alle gerade ganze Zahlen die Zeta-Funktion relativ leicht ausrechnen über diese Summe. Ja, da kommen dann irgendwelche komische Betas und sowas raus, die einem auch nicht viel mehr sagen, wenn man sie nicht kennt. Aber das sind dann immer so irgendwelche Pi hoch irgendwas, so und so Viertel. Man kann aber auch noch weitere Sachen ausrechnen, zum Beispiel Zeta von 0, Zeta von minus 1 oder Zeta von minus 3. Die geht relativ gut. Was relativ unbekannt ist, sind so Zahlen wie Zeta von 3. Die kann man schon ausrechnen, also da kennt man Näherungswerte natürlich, aber so analytisch im Griff, dass man das jetzt so wie Zeta von 2 als Pi Quadrat sowieso oder E oder sonst irgendwie über bekannte Zahlen ausdrücken könnte, das ist da einfach nicht drin. Also die entzieht sich so ein bisschen der Berechnung. Außerdem gibt es sogenannte Nullstellen, triviale Nullstellen bei den negativen gerade Zahlen. Da kommt eine Meldung und ich sage auch schon, Moment, irgendwas stimmt da nicht, oder? Du wolltest das sagen, dass da was nicht stimmt?
Ich wollte nur fragen, wie in dem Fall eine Summe definiert ist, weil die läuft ja von dem Parameter los.
Genau. Also wir hatten hier diese Summe, ich schreibe es mal gerade noch hin. Das Schlimmste in der Zeta-Funktion ist, dieses griechische Zeta aufzuschreiben. Ja, also jetzt kann man sich natürlich fragen, da werden lauter positive Dinge zusammengezählt. Wie soll das jemals negativ werden? War da minus ein halb? Oder soll es null werden? Also da werden positive Dinge zusammengezählt. Das kann ja aber gar nicht sein. Tatsächlich ist es so, dass da, wo diese negative Werte oder die Nullstelle oder sowas auftretet, da ist der Realteil von dem S, ja, oder das S an sich, wenn man es mal sich auf die reelle Achse beschränkt. Aber wie gesagt, wir nehmen komplexe Werte und das spielt auch eine gewisse Rolle dabei. Also gucken wir uns mal die komplexe Ebene hier mal an. Hier irgendwie die 1. Da hat man die Pi Quadrat Sechstel ausgerechnet bei der 2. Bei der 4 hatten wir irgendwie Pi hoch 94. Ja, und wenn man sich diese Summe hier anguckt, wenn der Realteil von S kleiner ist als 1 oder gleich 1, dann ist diese Summe hier divergent. Dann funktioniert das nicht. Wenn nämlich S gleich 1 ist, Summe 1 durch N, solltet paar Warnglocke angehen, nennt man harmonische Reihe, die ist bekanntlicherweise divergent. Das Lustige ist, dass die Zeta-Funktion die einzige Stelle, wo sie tatsächlich ein Problem macht, bei S gleich 1 ist. Nämlich an diesem einen Punkt hier. Während die Reihe hier ist gutartig, sobald man sich hier irgendwie in dem Bereich befindet, also so bis zur 1 hin, ohne Realteil gleich 1. Jetzt gibt es aber bei komplexen Funktionen eine schöne Eigenschaft, die nennt sich analytische Fortsetzung. Wenn man eine Funktion auf irgendeinem Gebiet kennt, dann kann man durch geeignete Maßnahmen herausfinden, wie die anderswo aussieht. Ja, und genau das kann man einfach mit dieser Zeta-Funktion machen. Man kennt die jetzt auf dem Gebiet und jetzt setzt man die einfach fort in das Gebiet nach da drüber und stellt fest, ja, da kann man auch Werte ausrechnen. Aber die kann man natürlich nicht mit dieser Summe ausrechnen, sondern diese analytische Fortsetzung funktioniert dadurch, dass man versucht, irgendwie eine geeignete andere Formel zu finden, die aber in dem Bereich, wo die Summe konvergent ist, gleich der Summe ist und woanders kann man die dann ausrechnen. Jetzt ist das bei der Zeta-Funktion nicht ganz so einfach. Also diese analytische Fortsetzung, da gibt es zum Beispiel das hier, das ist allerdings nicht so arg gutartig, wenn das S gerade die negative ganze Zahl annimmt, weil da steckt so eine sogenannte Gamma-Funktion drin. Die Gamma-Funktion, die kennt man im Reellen, oder bei der ganzen natürlichen Zahl kennt man die ganz gut, da ist es nämlich die Fakultät. Naja, bis um 1 verschoben oder so. Aber da ist die Fakultät. Und dazu, ansonsten interpoliert es zwischen der Fakultät und die kann man auch für komplexe Argumente nehmen und eben auch für negative. Nur bei den negativen ganzen Zahlen, da ist die unangenehm. Und dann, da ist aber das Integral dahinter auch unangenehm. Also es gibt ja noch andere Formeln für diese Zeta-Funktion, zum Beispiel so eine Formel, die Zeta von 1 minus S und Zeta von S irgendwie miteinander in Verbindung bringt. So kann man, wenn man auf der einen Seite was kennt, irgendwas auf der anderen Seite ausrechnen. Das ist manchmal ganz nützlich. Ja, jetzt können wir ja mal versuchen. Ich gucke mal, ob ich in meine Notizen eigentlich überhaupt noch irgendwie... Ja, genau, setzen wir noch in diese Formel hier mal s gleich 2 ein. Was kommt denn dann raus? Wenn man s gleich 2 einsetzt, 1 minus 2 wäre minus 1. Also da hätten wir Zeta von minus 1 ist gleich 2 durch 2 Pi hoch. S war 2. Cosinus Pi mal 2 halbe. Gamma von 2 mal Zeta. Oh. Mein Zeta sieht immer wie Xi aus. Zeta von 2. Also, Zeta von 2, das hatten wir ausgerechnet, das war Pi Quadrat Sechstel. Das ist also 2 im Quadrat gibt 1 durch 2 Pi Quadrat. Und jetzt kommt dieser Cosinus von 2 halbe gibt 1. Cosinus von Pi, das war minus 1. Dann kommt das Gamma von 2. Da haben wir gesagt, das ist sowas wie die Fakultät, allerdings von 1. Also es ist 1. Weil das verschiebt sich. Ja. Über Gamma-Funktion kann man einen eigenen Vortrag halten. Das lasse ich jetzt mal so vom Himmel fallen. Ist eine Fakultät und das ist 1. Ne? Also mal 1, mal, und jetzt kommen die Pi-Quadrat-Sechstel, dann kürzt sich das Pi-Quadrat und es bleibt übrig minus ein Zwölftel. Gucken wir mal, was habe ich da gerade gehabt? Minus ein Zwölftel, Zeta von minus 1. Ne? Jetzt ist diese Formel natürlich ein bisschen vom Himmel gefallen. Kann ja jeder behaupten, dass das so stimmt. Vor allem ist es ja nicht so einfach zu sehen, weil also entweder das S oder das 1 minus S hat irgendwas mit der Summe zu tun, aber dass das so irgendwie gilt, das ist ja nicht so ganz einzusehen. Jetzt will ich erstmal sagen, ja, was bedeutet das Zeta von minus 1? Gucken wir es uns mal an. Also das war für unsere Summe das Zeta von minus 1, wenn ich das jetzt als so Summe hinschreiben würde, Summe n gleich 1 bis unendlich, 1 durch n hoch minus 1. 1 durch n hoch minus 1 ist nichts anderes als n. Also das ist nichts anderes als 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus und so weiter. Es ist nämlich sehr gewagt zu behaupten, das hier wäre minus ein Zwölftel. Aber in dem Sinne, dass na, das hier eben formal Zeta von minus 1 ist und man die Zeta-Funktion analytisch fortsetzen kann und dann eine geeignete Formel irgendwie findet, wo man das ausrechnen kann und damit dann rauskriegt, das ist minus ein Zwölftel. In diesem Sinne ist diese Summe eben gleich minus ein Zwölftel. In einem anderen Sinne natürlich nicht, weil jeder sieht, das wird immer größer. Es ist aber was, was die Physiker häufig machen und die moderne Elementarteilchenphysik und sowas, die funktioniert gar nicht ohne sogenannte Renormierungen. Also man lässt unendliche Teile einfach mal weg und das, was übrig bleibt, mit dem rechnen wir weiter. Und also eins von diesen Numberphile-Videos, die haben dann wirklich ein Physik-Lehrbuch rausgekramt, wo das wirklich so drin stand, 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter ist gleich minus 1 Zwölftel und damit weitergerechnet. Jo, und der Erste, der das so aufgeschrieben hat, das war der Srinivasa Ramanujan, ein indischer Physiker, 1913. Und die Fachwelt hat damals gesagt, das geht ja nicht, aber heute machen sie es alle. Aber wie gesagt, Erstsemester dürfen sowas nicht. Und weil diese Formel, die Zeta von 1 minus S und Zeta von S irgendwie miteinander verbunden hat, so völlig vom Himmel gefallen ist, möchte ich da jetzt noch einen, zumindest so einen Voodoo-Beweis den ich im Wesentlichen auch aus so einem Numberphile-Video habe. Ich habe den nur ein bisschen auf gesündere Beine gestellt. Und möchte da auch gleich ein Beispiel bringen, das nochmal so eine analytische Fortsetzung zeigt. Wer kennt nicht die geometrische Reihe? Einer, zwei, drei, oh je. Geometrische Reihe. Okay. Also die geometrische Reihe besagt 1 durch 1 minus x ist gleich Summe n gleich 1 bis unendlich x hoch n. Man kann das auch nur bis irgendwie groß n summieren oder sowas und dann steht da aber irgendein 1 minus x hoch n plus 1. Und wenn x vom Betrag her kleiner als 1 ist und man lässt dann n gegen unendlich gehen, dann kommt das da raus. Und die andere, die kann man auch noch relativ einfach irgendwie so mit ein bisschen hin und her schieben, beweisen. Das ist so ja, Basisstoff von höherer Mathematik, die man so an der Uni lernt. Eigentlich solltest du das schon mal gesehen haben. Dass es vielleicht Leute gibt, die noch nicht an der Uni sind, das verstehe ich, dann muss man das noch nicht gesehen haben. Zweites Semester Bachelor. Ja, und? Warum kennst du ihn nicht mehr?
Es ist so ein FIFO-Speicher.
Ja, heute Bulimie-Lerner, aber geometrische Reihe ganz wichtig. Und wenn solche Potenzreihe, also man sieht, das ist ein bisschen eine andere Art von Reihe, da steht, das, was nicht der Summationsindex ist, unter, hier steht es oben. Na? Im Exponente. Also da ist eine andere Geschichte. Diese Potenzreihe hier, die sind also zumindest an der Uni allgemein gut, die werden also hoch und runter für alle möglichen Funktionen angegeben. Vorher war auch die Frage, wie denn die E-Funktion definiert sei, die kann man natürlich auch genau durch so eine Reihe definieren. Kann man nicht hinschreiben, ja, e hoch x ist gleich Summe n gleich 0 bis unendlich x hoch n durch N-Fakultät. Aber ob das jetzt wirklich angenehmer ist als wie das, wer weiß. Aber es dient auch durchaus dazu, das numerisch auszuwerten. Gut. Ja, und wenn diese Funktionen, wenn hier x-Betrag kleiner als 1 ist und diese Reihe konvergent ist, dann ist ja auch gleich diese Funktion. Und da konvergiert alles absolut und gleichmäßige Konvergenz hier mal wieder. Braucht man in dem Fall aber nicht so dringend. Und natürlich kann man sagen, naja, also angenommen, ich hätte mit der Funktion hier angefangen und hätte festgestellt, oh, die ist ja tatsächlich gleich dem hier, wenn x-Betrag kleiner 1 ist. Dann kann man natürlich auch diese Funktion sozusagen analytisch fortsetzen für außerhalb von x-Betrag kleiner 1, nur eben für x gleich 1, da sollte man auch diese Funktion nicht auswerten. Aber zum Beispiel für x gleich 2 oder für x gleich minus 2, wenn eben der Betrag von x größer als 1 ist, kann man eben die Funktion natürlich trotzdem noch auswerten und dann eben sagen, naja gut, die Funktion, die ich eigentlich meine, wenn ich das da hinschreibe, das ist halt die da. Bei der Zeta-Funktion war das nicht ganz so einfach, weil, naja, da hatten wir halt mal hier eine Formel und mal da eine Formel und dann gibt es nur eine dritte und eine vierte Formel und eine fünfte für die numerische Auswertung, weil die ja noch viel komplizierter aussieht, aber noch viel angenehmer zum Auswerten ist. Hier ist es deutlich einfacher. Ja, und wenn das konvergiert, dann darf man da alles Mögliche machen, zum Beispiel komponenteweise differenzieren oder sowas. Das geht alles. Und das möchte ich jetzt mal machen. Ich fange an mit einer Funktion 1 durch 1 plus x im Quadrat. Jetzt funktioniert dann natürlich der Trick mit der geometrischen Reihe nicht so einfach, weil da steht so ein komisches Quadrat. Das Quadrat, das will ich irgendwie weghaben und darum schreibe ich das als Ableitung. Das ist eine Ableitung von minus 1 durch 1 plus x. Ja, weil wenn man 1 plus x ableitet, 1 plus x hoch minus 1, gibt abgeleitet minus 1 mal, mit dem gibt es wieder Plus, das Ganze hoch minus 2 und dann steht das da. Guckst du skeptisch? Ist noch nichts Schlimmes passiert. Wenn was Schlimmes passiert, sage ich es. Im Gegensatz zu manchen Profs, die dann einfach weitermachen, sage ich, wenn was Schlimmes passiert. Ja, der kommt gleich. Ja, und jetzt kann ich das hier natürlich, naja, wenn ich dafür x minus x einsetze, dann bin ich fast hier, ne? Also, das ist nichts anderes als die Ableitung von minus die Summe von minus x hoch n gleich 1 bis unendlich. Und ja, ich ziehe vielleicht das Minuszeichen noch da draußen, damit das nicht so komisch da drin steht. Und jetzt ziehe ich das d nach dx einfach mal in die Summe rein. Wie gesagt, wenn das konvergiert und so, dann darf man das immer, wenn nicht, dann eigentlich nicht. Aber naja, wenn nicht, dann machen wir analytische Fortsetzung. Das ist jetzt immer so die Ausrede, ne? Aber jetzt machen wir mal alles innerhalb und so. Wenn ich so Summe differenziere, differenziere ich natürlich summandeweise. Der erste Term, der ist hier n gleich 1. Halt, da steht eine 0. Ich habe das schon ein bisschen vorgegriffen. Da steht eine 0, also dieser nullte Term, irgendwas hoch 0 ist 1. Das ist eigentlich eine Konstante, die differenziert, gibt 0. Deswegen fange ich jetzt hier an bei n gleich 1. Das ist unendlich. Und jetzt differenziere ich jeden von den einzelnen Termen hier, gibt n mal minus x hoch n minus 1 und dann nachdifferenziert das Minus, diesmal müssen wir was nachdifferenzieren, gibt ein Plus. Okay? Ja, und jetzt schreibe ich das noch ein bisschen anders hin. Ich verschiebe den Summationsindex um 1, damit ich wieder bei 0 anfange. Aber eigentlich, naja, ist das nur Schönheitskorrektur. N plus 1 mal minus 1 hoch n x hoch n. Sowas, gut. Also für x Betrag kleiner 1 ist das alles perfektes erstes Semester Mathematik, ne? Und jetzt setze ich x gleich 1. Ich setze x gleich 1. Dann haben wir 1 durch 1 plus 1 im Quadrat. Das ist ein Viertel. Also, naja. Das ist nicht gleich. Das ist ein Viertel. Und dahinter setze ich x gleich 1. 1 hoch n plus 1. Also Summe n gleich 0. Ist unendlich n plus 1 mal minus 1 hoch n. Ja, und wenn man das mal hinschreibt, wie das so aussieht, der nullte Term ist 1, dann kommt einer, der negativ ist, minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 und so weiter. Ja, und das ist ein Viertel, haben wir gesagt, weil da 1 eingesetzt. Ne? Das ist jetzt natürlich schon wieder Voodoo, weil ich darf ja gar nicht 1 einsetzen in so eine divergente Reihe. Aber ich nehme eben die analytische Fortsetzung und wenn ich so eine Reihe hinschreibe, dann meine ich eben das andere. Ne? Das ist die eigentliche Funktion. Ja, und jetzt gehe ich also da davon aus, das ist nämlich das, was da oben steht. das ist 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 und so weiter, dass das ein Viertel ist, das heißt hier S2. Und das, was ihr eigentlich wissen wollt, ist Zeta von 1, Zeta von minus 1, das war, das ist 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 und so weiter. Und jetzt fange ich einfach mal an, mit denen mal so ein bisschen rumzurechnen. Das ist nämlich auch irgendwas, was man immer sagt, wenn die Reihen divergent sind, dann fangen nicht auch noch an zu rechnen, weil dann geht es erst recht schief. Aber genau das machen wir jetzt, darum ist es ja auch ein Voodoo-Beweis. Wir machen das erste minus das zweite. Und das erste minus das zweite macht, fällt jedes zweite weg, weil die gerade gleiches Vorzeichen haben. Und wenn sie ungleiches Vorzeichen haben, dann verdoppelt sich's. Und da sich jeder zweite Zahl verdoppelt, kriegt man lauter Zahlen, die durch 4 geht. Also man kriegt gerade 4 mal, das ist S, das ist diese ursprüngliche Summe. Ja, und jetzt haben wir also hier eine Gleichung, die verbindet uns, dieses S minus 2 ist gleich 4S. Können wir ja mal nach S auflösen. Ja, bringen wir also dieses 4s auf die andere Seite und das ist 2 auf die andere, auf die eine. Dann haben wir also minus 3s ist gleich s2 und das s2 war ja ein Viertel. Also kriegen wir s ist gleich minus ein Zwölftel. Haben wir also unser Ergebnis hier reproduziert. Und wenn das gesehen hat, das ist geil. Ja, weil ich noch ein Gleich dahinter bringen wollte und ja. Ja, das stimmt natürlich nur, wenn man bis unendlich geht. Weil sonst wird es ja immer größer. Gut. Das war eigentlich so das, was ich erzählen wollte. Ich zeige noch die Quelle, die ich gehabt habe. Also wie gesagt, dieser Voodoo-Beweis in noch ein bisschen mehr Voodoo, weil da hatte sie das mit der geometrischen Reihe nicht dabei, sondern ach ja, wenn man immer so eins, da war noch eine dritte Funktion, so eine dritte Reihe dabei, irgendwie 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 und so. Ja, es wird schon sowas wie ein Halb rauskommen, ne? Das war so der Ausgangspunkt und dann kann man den Rest irgendwie da damit auch so ausrechnen. Aber ich fand es eigentlich ein bisschen eleganter, das mal der geometrischen Reihe zu zeigen. Und wie gesagt, die haben also lauter lustige so Videos. Dann sieht man schon, ich bin Physiker, es sind lauter Physikbücher, die da irgendwie die letzte Piece und Vorzeichen von der Fourier-Reihe dann mal geliefert haben, insbesondere die mathematische Methode, da hatte das Skript dann im Wesentlichen auch selber getecht, da war ich noch ein bisschen drin, was das war. Die mathematische Methode, ja, aber ich glaube, die kriegt man heute nicht mehr so einfach. Ja, weil die Abteilung gibt es ja nicht mehr. Also die mathematische Physik war mal hier an der Uni vor langer Zeit. Inzwischen gibt es nur noch die theoretische und die Quantenphysik in der. Ja, die sind, also die mathematische Physik war schon noch ein bisschen, also da.
Die war noch theoretisch.
Ja. Theorie. Ja, die jetzt, die machen so Sachen mit Computer, weißt du? Das. Ja, und schließlich das, was ich vorher erzählt habe vom Planck'sche Strahlungsgesetz. Ich habe festgestellt, das steht schon ewig irgendwie auf meinem Webserver und wird auch immer von Google gefunden, aber es hat keinen Titel gehabt. Jetzt habe ich dieses aufgrund von dem dann dem noch einen Titel verpasst. Da gibt es ganz lustige Sachen beim Planck'sche Strahlungsgesetz. Das macht Aussage darüber, welche Frequenzen und oder Wellenlänge, wie in welchem Anteil quasi in einem Schwarzstrahlerlicht enthalten sind. Und ein Schwarzstrahler, das ist, hört sich jetzt sehr seltsam an, aber unsere Sonne ist zum Beispiel so ein schwarzer Strahler, auch wenn sie nicht so richtig schwarz aussieht. Und es wird hier dann auch der Frage nachgegangen, welche Farbe hat eigentlich die Sonne und Es wird häufig behauptet, die Sonne ist gelb, weil das Maximum liegt im Gelben von dieser Planck-Verteilung. Das Lustige ist, dass diese Planck-Verteilung ihr Maximum an einer anderen Stelle hat, je nachdem, ob man guckt, das über Wellenlänge oder über Frequenz aufträgt. Und als mir das jemand erzählt hat, damals war ich gerade Hiwi in der Physik für Naturwissenschaftler, und der Prof, der das da geleitet hat, der hat es so nebenbei irgendwie erwähnt, und ich so, Moment, was war da gerade? Das Maximum soll woanders liegen, wenn man über Frequenz aufträgt, als wie, na ja klar, ich meine, das eine ist eigentlich eine Frequenz und das andere ist eine Wellenlänge, aber wenn man die multipliziert, dann soll ja aber die Lichtgeschwindigkeit rauskommen. Nee, das ist nicht so. Und dann habe ich das mal nachgerechnet und das steht da alles drin. Und da steht auch dieses Integral drin, das, wo man dann dieses Zeta von 4 dazu braucht. Deswegen ist es hier nochmal aufgetaucht. Ja, das wär's gewesen. Gibt's noch Fragen? Alle erschlagen.
Vielleicht noch eine Anmerkung.
Eine Anmerkung, ja.
Also man kann sich ungefähr so vorstellen, wir haben da jetzt irgendwie ganz komplizierte Sinusfunktionen und beweisen, oh, das ist ein Fourier, das ist ein Vektorraum, das können wir da, das ganze Zeug, was wir im Vektorraum haben, darauf anwenden, also alle Vektortheoreme. Bei der Theta-Funktion ist so ähnlich. Vorher haben die Leute bloß mit irgendwelchen Rechenvorschriften zu der Zahlentheorie hingegangen, also seit der Zeta-Funktion kann man analytische Methoden auf Primzahlen beziehungsweise auf die ganze Zahlentheorie anwenden, hat da eine Schnittstelle dazwischen.
Ja, also die Die Bemerkung war, dass mir ja vorher gesagt hattet, man verwendet Vektorraumrechnungssache bei dieser Fourier-Reihe, weil die Funktion sich wie Vektoren verhaltet oder die Eigenschaften von Vektoren erfüllt. Und so ähnlich sei es mit der Zeta-Funktion, dass die plötzlich in der Zahlentheorie bei der Primzahl eine Rolle spielt und man da analytische Methode verwenden kann und nicht mehr mit der Primzahl an sich rechnen muss. Richtig, das wollte ich ja nur erklären, das Millennium-Problem. Also ihr könnt euch alle 1 Million Dollar verdienen. Und zwar, mir hatte ja gesagt, diese Riemannsche Zeta-Funktion bei minus 2, bei minus 4 und so weiter, da hat sie überall Nullstelle, also da ist sie Null. Sie hat aber noch mehr Nullstelle. Und man kann beweisen, dass diese Nullstelle alle in diesem Streifen hier, hier dann vielleicht mal so, in diesem Streifen hier drin liege, irgendwo Realteil zwischen 0 und 1. Man vermutet, oder man hat bisher nur welche gefunden, so mit einer mit numerischer Methode und so, also man hat schon ganz viele Nullstellen gefunden und die liegen alle auf Realteil gleich ein halb. Aber Beweise, dass die alle da drauf liegen, kann man nicht. Zumindest bisher nicht. Wer es beweisen kann, kriegt 1 Million. Es gibt aber wahrscheinlich einfachere Methoden, sich 1 Million zu verdienen. Es gab, also, die sind irgendwie am Anfang vom so Jahr 2000 oder so, sind die mal formuliert worden. Was ist denn so das Interessante und Wichtige gerade in der Mathematik und so drumherum? Und da sind also irgendwie, weiß nicht, wie viele Probleme sind es, so 10 Probleme oder irgend sowas. Und eins ist inzwischen gelöst worden. Derjenige, der das gelöst hat, hat 1 Million abgelehnt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt die andere Preise erhöht, deswegen, aber. Ja, das ist ein Russe gewesen, genau. Der hätte also die Fields-Medaille kriegen sollen, das ist so, sowas wie der Nobelpreis für Mathematiker, wollte er nicht. Dann hat er 1 Million kriegen sollen, wollte er auch nicht. Also ich glaube, wenn man solche Probleme löst, dann ist man auch entsprechend drauf. Ja, also er hat schon eine gute Begründung dafür gehabt, weil da hatte ja andere Leute irgendwie was vorgearbeitet und er wollte nicht die Ehre für sich alleine oder so. Aber naja, weiß nicht, hätte er 1 Million nehmen können und an die entsprechenden Leute verteilen. Weiß auch nicht. Ja, oder dir was gäbe, genau. Also wer eine Million gewinnt, weil er die Nullstelle von der Zeta-Funktion findet, das soll dem Marco was abgeben. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.